HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Sag beim Abschied leises.
US-Präsident Barack Obama hinterlässt seinem Nachfolger ein besonderes Abschiedsgeschenk.
The law gives the president.
Das Gesetz gibt dem Präsidenten die Macht, diese Gewässer zu schützen. Es gibt aber keinem zukünftigen Präsidenten die Macht, das rückgängig zu machen.
Er ist an entscheidender Stelle im Kanzleramt tätig gewesen. Er hat Monate, bevor er übergewechselt ist zur Industrie, schon den fertigen Arbeitsvertrag in der Tasche gehabt.
Da ist ein Politiker, der sagt, ich habe jetzt lange genug diesen Job gemacht und ich will jetzt was anderes machen. Wo soll halt da das Problem sein?
Sag beim Abschied.
Das FBI veröffentlicht Ermittlungen über die Begnadigung von Mark Rich durch den damaligen Präsidenten Bill Clinton. Richs Ex-Frau hatte zuvor an die Demokraten gespendet.
Ich übernehme diese Aufgabe in Zeiten, in denen unser Unternehmen vor nie dagewesenen Herausforderungen steht.
Hinterher ist man natürlich immer klüger, wenn der Skandal da ist, dann weiß man, es war eben doch weitaus mehr dahinter gesteckt, als aus der Nachricht zu entnehmen war.
Einmal war es doch schön.
Von wegen Lame Duck. US-Präsident Barack Obama scheint seine letzten Tage im Weißen Haus nicht damit zu verbringen, Weihnachtskarten und Abschiedsbriefe zu schreiben. Der Mann langt auf den letzten Metern noch einmal richtig zu. Kurz vor dem Ausscheiden aus dem Amt erklärt der noch Präsident große Teile der Arktis und im Nordatlantik zu Schutzzonen, in denen nicht mehr nach Öl und Gas gebohrt werden darf. Und der Clou, diese Entscheidung könne vom nächsten Präsidenten nicht rückgängig gemacht werden, sagen zumindest Obamas Experten. Basta. Damit wir uns richtig verstehen, hier geht es nicht um irgendeine Maßnahme im Umweltschutz. Das hier, das ist Symbolpolitik mit dem Vorschlaghammer. Hatte nicht Donald Trump bereits verkündet, dass er die Ölforderung massiv ausweiten will? Und wer wird doch gleich der neue Außenminister? Richtig, Rex Tillerson, der Chef der Ölfirma Exxon. Da stellt man sich gleich vor, wie Obama sich die Gesichter der Jungs vorstellt, denen er gerade mal so richtig eins ausgewischt hat. Die Öljungs nämlich, die schon mit der Zigarre im Mundwinkel vor der Landkarte stehen und nach neuen gewinnträchtigen Explorationsquellen Ausschau hielten. Daraus wird wohl nichts. Fehlt nur noch, dass Obama in seiner letzten Nacht im Weißen Haus mit roter Farbe ganz groß Edge an die Wände malt. Deshalb gestatten Sie uns bitte heute diesen Titel. Sagt zum Abschied leise, leck mich. Es geht nicht nur um Obama heute, es geht um Abschiede, es geht um schwierige Umbruchzeiten, um Übergänge in ungewisse Zeiten und um die berechtigten Ängste und Sorge, die damit verbunden sind. Denn genau davon wimmelt es in diesen Tagen. Aber eins nach dem anderen. Zuerst der Coup des Barack Obama. Aus der Sicht von Donald Trump ein vergiftetes Erbe. Denn
die Beaufortsee, die Tschuktschensee und Unterwasserschluchten entlang der US-Ostküste sind nun tabu für Energieunternehmen. Neil Lawrence vom National Resources Defense Council freut sich bei NPR.
This is pretty big. This is bigger than I think we let ourselves hope for.
Das sei eine ziemlich große Sache, größer als Umweltschützer es zu hoffen gewagt hätten, sagt er. Und es ist ein Knüppel zwischen die Beine für den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Bei ihm scheint sich eine umweltpolitische Rolle rückwärts der USA anzukündigen. Er hatte im Wahlkampf versprochen, den Zugang zu den Küstenstreifen für Gas- und Ölproduzenten weiter zu öffnen.
Ich werde die Restriktionen aufheben, um Energie zu gewinnen. Damit kann dieser Wohlstand in unser Land fließen.
Barack Obama hat hier nun Steine in den Weg gelegt. Er hat die Schutzzonen mithilfe eines Gesetzes eingerichtet, das aus den 50er Jahren stammt und es für die neue Regierung schwer macht, den Schutz wieder aufzuheben. Und Obama hat dies mit einem geschickten Schachzug verbunden und Kanada mit ins Boot geholt. Fast zeitgleich hat Premierminister Justin Trudeau Bohrungen in der Arktis verboten. Häufig argumentierten Kritiker in der Vergangenheit, wenn die USA dort nicht bohren, würde es Kanada tun. Dieses Argument ist nun vom Tisch. Bob Deans vom National Resources Defense Council ist überzeugt, dass es für Trump schwierig wird, die Schutzzonen wieder für die Gas- und Ölbranche zu öffnen.
The law
Das Gesetz gibt dem Präsidenten die Macht, diese Gewässer zu schützen. Es gibt aber keinem zukünftigen Präsidenten die Macht, das rückgängig zu machen. Und bisher hat das auch nie ein Präsident getan.
So weitgehend, wie Obama seine Möglichkeiten zum Schutz der Umwelt durch dieses Gesetz ausgenutzt hat, hat dies noch nie ein US-Präsident vor ihm getan. Das Weiße Haus gibt sich überzeugt, dass es keinen Weg zurück gibt für die Trump-Regierung. Der Interessenverband der Öl- und Gasindustrie sieht das anders. Andy Radford.
Wir glauben nicht, dass dies eine dauerhafte Regelung ist. Wir meinen, dass es einfach durch ein Memorandum aufgehoben werden kann. Und wir hoffen, dass Trump dies tun wird.
Unter Experten ist es umstritten, ob Trump den nun erlassenen Schutz wieder aufheben kann. Womöglich könnte es aber der republikanisch dominierte Kongress. Am wahrscheinlichsten erscheint allerdings im Moment, dass Obamas Entscheidung vor Gericht landet und dort geurteilt wird, ob jemand die Regelung anfechten kann. Sicher ist allerdings jetzt schon, Obama hat damit mindestens Zeit gekauft, wenn nicht sogar Entscheidungen gefällt, die historisch sind und sein umweltpolitisches Vermächtnis zementieren könnten.
Martina Butler aus Washington über das vergiftete Abschiedsgeschenk von Barack Obama an seinen Nachfolger Donald Trump. Ob dieser Plan wohl aufgeht? Christian Lammert ist Professor für Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Obama beruft sich auf ein Gesetz aus dem Jahr 1953. Was ist das genau für ein Gesetz?
Da geht es hauptsächlich darum, dass diese Küstenregionen, diese Wassergebiete, die unter Staatsbesitz stehen, was da überhaupt gemacht werden darf. Ob da Lizenzen zum Bohren nach Öl und Gas vergeben werden dürfen oder nicht. Und genau diese Regelung, ob man das eben nicht darf, hat jetzt Obama herangezogen und versucht, in diesen beiden Regionen vor der Atlantikküste und in der Antarktis das Bohren nach Öl und Gas zu verbieten. Und das darf dieses Gesetz, das hört sich jetzt nach einer Umweltgesetzgebung an, aber damals ging es eigentlich in erster Linie darum, dass man versucht zu regulieren, wer in diesen Gewässern bohren darf. Da geht es um Lizenzen, um die Lizenzvergabe, auch wie das Ganze honoriert werden darf, wenn man sich überlegt, Öl ist ein großer Wirtschaftsfaktor und dieses Ölbohren und Gasbohren mit diesen Lizenzen bringt natürlich auch viel Geld für den Staat. Und das wurde eigentlich in diesem Gesetz von 1953 geregelt.
Also in den 50er Jahren war es noch nicht die Umweltschutzidee, sondern eher eine kommerzielle Idee, dass man das Geld als Staat bekommt dafür.
Genau, es war kommerziell und zum Teil auch, wenn man sich das Gesetz mal anguckt, sind auch sehr verteidigungspolitische Elemente drin, dass der Staat sich auch immer das Recht nimmt, solche Lizenzen wieder zurückzunehmen, wenn man im Kriegsfall selber solche Ressourcen braucht für den Krieg. Also das ist noch so der beginnende Kalte Krieg, in dem Kontext ist das entstanden. Umweltpolitisch spielten da eigentlich weniger Aspekte eine Rolle.
Und stimmt denn die Behauptung des Obama-Lagers, dass Donald Trump diese Entscheidung nicht zurücknehmen kann?
Ja, der spricht einiges für, weil der Gesetzestext wirklich nur davon spricht, dass der Präsident diese Lizenzen vergeben kann und dass er auch einige Bereiche schützen kann, dass da eben nicht gebohrt und nach Öl und Gas gesucht wird. Und es steht nichts darüber drin, dass andere Präsidenten solche Regelungen wieder zurücknehmen könnten. Und darauf beziehen sich die Experten der Obama-Administration jetzt und sagen, das ist nicht vorgesehen, das kann ein Präsident nicht. Und es gab auch noch keine Präzedenzfälle und deswegen haben Sie in Ihrem Bericht ja auch schon zu Recht gesagt, das wird dann wahrscheinlich vor ein Gericht gehen. Und wenn ein Gericht das bestätigt, dann müsste Trump ein neues Gesetz auf den Weg bringen. Dazu braucht er den Kongress. Im Senat haben die Demokraten noch eine Blockademehrheit, könnten das also verhindern. Die Chancen stehen also sehr gut, dass das stehen bleibt. Und selbst wenn es nicht stehen bliebe, muss Trump sehr viel Energie und Zeit investieren, um hier eine Kehrtwende herbeizuführen.
Also ein bisschen spielt man da auch auf Zeit?
Ja, das sieht so ein bisschen aus, wenn Sie sehen, wie lange das vor den Gerichten dann verweilt und wie lange so ein Gesetzgebungsprozess braucht. Das kann sich schon mal 2-3 Jahre hinziehen und dann sind wir schon wieder im nächsten Wahlkampf. Und ob Trump noch eine zweite Amtszeit kriegt, das muss man dann erstmal sehen.
Was sagt das aus über die Machtbefugnis des US-Präsidenten?
Ja, das ist jetzt wieder, ich meine, Obama hat heute noch in der Presse gesagt, dass er eigentlich realisiert hätte, als er ins Weiße Haus eingezogen ist, wie machtlos er ist. Dies zeigt eigentlich, wie machtvoll auch ein Präsident ist und gleichzeitig der Nachfolger dann wieder machtlos ist. Also man kann jetzt nicht genau sagen, machtvoll oder machtlos. Es ist im amerikanischen politischen System so, dass das so designt ist, dass man immer auf Kooperation angewiesen ist. Das heißt, der Präsident braucht andere Akteure, um was durchzusetzen, hier vor allen Dingen den Kongress. Und wenn er das nicht schafft und die Trump-Administration hat sich, obwohl sie noch gar nicht im Amt ist, schon dermaßen isoliert politisch, dass sie kaum mehr Akteure hat, mit denen sie zusammenarbeiten kann. Selbst in der Republikanischen Partei gibt es Widerstände, dass es schwierig werden könnte, für Trump irgendwas durchzusetzen.
Also geht es Obama bei diesem Gesetz mehr um die Machtdemonstration als um den Meeresschutz? Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, es geht ihm schon um Klima- und Umweltschutz und hier eben Meeresschutz. Er hat, glaube ich, realisiert, dass die, und wenn man sich die Administration anguckt, Sie haben schon auf den Außenminister hingewiesen, der von der Ölfirma kommt, aber auch der Umweltminister und der Vorsitzende der Umweltbehörde und der Energieminister sind Leute, die der Ölindustrie sehr nahestehen. Also hier ist schon ein Kalkül da, das, was Obama in den letzten 8 Jahren durchgesetzt hat, jetzt abzusichern, damit Trump das nicht alles rückgängig machen kann.
Macht er in ähnlichen Bereichen, in anderen Bereichen Ähnliches?
Ja, man hat das gerade heute in den Zeitungen lesen können, dass er das gemacht hat bei der möglichen Registrierung von muslimischen Einwanderern. Da gab es Gesetze noch aus der Bush-Administration, die sowas möglich gemacht haben. Die hätte Trump nutzen können, um seine Registrierung durchzusetzen. Die hat Obama heute alle zurückgenommen, die sind nicht mehr gültig. Wenn Trump hier also anfangen will, eine neue Initiative zu starten, muss er auch bei Null anfangen, braucht den Kongress, muss selbst Gesetze erlassen, was es ihm sehr schwer machen wird.
Bisher gab es ja in den USA die Tradition, im Wahlkampf streitet man sich, aber wenn der neue Präsident im Amt ist, dann ist das abgehakt und die Nation versammelt sich hinter ihm. Wird das bei Trump auch wieder so kommen? Habe ich meine Zweifel.
Ja, das sieht man schon, dass das nicht so funktioniert. Ich meine, wir haben auf der einen Seite natürlich eine starke Partei und ideologische Polarisierung in den USA, aber das hatten wir auch schon, als Obama 2008 angetreten ist. Und da gab es eigentlich eine sehr gute Übergangsphase von der Bush-Administration zu der Obama-Administration. Und Obama hat jetzt auch gleich nach der Wahl angekündigt, er hat Trump ins Weiße Haus eingeladen, hat gesagt, wir können das nur zusammen machen, ich biete Unterstützung an. Der Übergangsprozess, der Transitionsprozess der Trump-Administration ist chaotisch gelaufen. Die Personalentscheidungen sind sehr, sehr fragwürdig. Es ist kaum Expertise da. Und ich glaube, da hat sich die Obama-Administration dann gedacht, so kann das nicht weitergehen. Und wir müssen jetzt wenigstens hier noch ein paar Flöcke einrammen, damit wirklich nicht alles im Chaos versinkt. Weil wenn die Politik der Trump-Administration ist, so ähnlich ist wie seine Politik in dieser Transitionsphase, dann heißt es nichts Gutes.
Es geht in unserer Sendung heute um die schwierigen Umbruchszeiten. Was wird für die USA das Schwierigste in diesem Übergang von Präsident Obama zu Präsident Trump?
Ich glaube, das sind zwei Aspekte, die hier ganz wichtig sind. Das eine ist wirklich, dass wir eine Administration haben mit wenig Expertise und Erfahrung im Regieren. Das kann problematisch werden und das fängt beim Präsidenten an, der hier schon dokumentiert hat, dass er immer noch nicht für dieses Amt die Qualifikation gezeigt hat, die eigentlich notwendig ist. Und da muss die neue Administration erstmal beweisen, dass sie wirklich regieren kann. Die zweite Herausforderung, vor denen die USA stehen, ist das verloren gegangene Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und in die Regierung wiederherzustellen. Das war ein Grund, warum Trump überhaupt ins Weiße Haus gewählt worden ist, weil die Leute unzufrieden waren. Und das, was er jetzt angekündigt hat und die Personalentscheidungen, die er getroffen hat, weisen nicht darauf hin, dass viele Menschen begeistert dieser neuen Politik nachrennen werden. Und das kann zu einer weiteren Entfremdung der Bevölkerung von der Politik führen. Und das ist schlecht für die Demokratie in den USA.
Christian Lammert, Professor für Innenpolitik Nordamerikas an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Und hier kommt das nächste faule Ei, das ein US-Präsident mal einem Nachfolger überlassen hat. Ein Privileg des Präsidenten ist die Begnadigung. Auch Bill Clinton hat im Jahr 2001 davon Gebrauch gemacht. Aber er hat sich damals wenig Freude damit gemacht.
140 Namen standen auf Bill Clintons Liste. 140 Menschen, denen der scheidende US-Präsident an diesem Tag im Januar persönlich die Freiheit schenkte. Straftäter, inhaftiert und verurteilt. Eine solche Amnestie ist längst Tradition, wenn ein Präsident das Weiße Haus verlässt. Eine letzte Verbeugung vor der Freiheit, der Präsident als Verkörperung der Gnade, einer Königstugend. Doch diesmal war alles anders. Clintons große Geste geriet zum gnadenlosen Skandal. Der entzündete sich vor allem an einem Namen, Mark Rich. Was, so fragten sich Clinton-Freunde und Gegner, hat dieser Mann auf einer solchen Liste verloren? Mark Rich, der größte Steuerbetrüger in der Geschichte der USA, so die Worte des späteren New Yorker Bürgermeisters Rudolph Giuliani. Als Staatsanwalt hatte Giuliani versucht, Mark Rich anzuklagen, ohne Erfolg. Rich saß in seinem sicheren Domizil in der Schweiz. Nicht nur unter Clintons Begnadigung fand sich sein Name. Mark Rich stand auch auf der Liste der meistgesuchten Kriminellen des FBI, und zwar ziemlich weit oben. Sein Vermögen machte der gebürtige Belgier Marcel reich mit Rohstoffen. Die Mark Rich Company handelte mit allem, was sich aus der Erdkruste herauskratzen ließ, von Aluminium bis Zink. Vor allem gründete sich Richs Gewinn und Ruhm auf den Handel mit Rohöl. Für den King of Oil gab es keine Grenzen, weder ideologisch noch moralisch. Er missachtete jedes Embargo, handelte mit Kuba und dem Apartheid-Regime in Südafrika. Das Öl, das Mark Rich den anti-israelischen Mullahs im Iran abkaufte, floss am Ende durch geheime Pipelines direkt nach Israel. Mark Rich handelte mit allen, betrog alle und blieb doch mit allen gut Freund. Erbittert jagten US-Agenten den Mann, der gleichzeitig der wichtigste Informant für das US-Außenministerium war, wenn es um die verbotenen Zonen Iran und Syrien ging. Informationen und Geld flossen weiter, auch in die Staaten. Zuletzt eine mehr als großzügige Spende von Mark Richs Ex-Frau Denise an die Demokratische Partei und an die Clintons persönlich. Da lag es nahe zu vermuten, der King of Oil habe sich schließlich sogar seine Straffreiheit erkauft. Wobei man nicht verschweigen sollte, dass Clintons Gnadenerlass auch prominente Fürsprecher fand. Israels ehemaligen Ministerpräsidenten Ehud Olmert zum Beispiel, der Jahre zuvor noch als Bürgermeister kandidierte und für seinen Wahlkampf eine kräftige Finanzspritze erhalten hatte, von Mark Rich. Mark Richs Begnadigung blieb ein Misston, der noch längst nicht verstummt ist. Das wurde deutlich, als Hillary Clinton dieses Jahr gegen Donald Trump in den Wahlkampf zog. Kurz vor der Wahl veröffentlichte das FBI einen über 100 Seiten langen Bericht zu der umstrittenen Amnestierung von Mark Rich. Eine alte, unschöne Geschichte, die, zur Unzeit aufgewärmt, Bill Clintons Frau bei vielen Amerikanern endgültig in Ungnade fallen ließ.
Thorsten Schweinert über den vergifteten Abschied von Bill Clinton. Damit haben wir jetzt genug Beispiele aus den USA. Sag zum Abschied leise, leck mich, heißt es heute bei uns. Zugegeben, das kann man auch schöner sagen. Deshalb hier zum Ausgleich ein bisschen Abschiedslyrik.
Einmal müssen zwei auseinandergehen. Einmal will einer den anderen nicht mehr verstehen. Einmal gabelt sich jeder Weg und jeder geht allein. Wer ist daran schuld? Es gibt keine Schuld, es gibt nur den Ablauf der Zeit. Solche Straßen schneiden sich in der Unendlichkeit. Jedes trägt den anderen mit sich herum. Etwas bleibt immer zurück. Einmal hat es euch zusammengespült. Ihr habt euch erhitzt, seid zusammengeschmolzen und dann erkühlt. Ihr wart euer Kind. Jede Hälfte sinkt nun herab. Ein neuer Mensch. Jeder geht seinem kleinen Schicksal zu. Leben ist Wandlung. Jedes Ich sucht ein Du. Jeder sucht seine Zukunft und geht nun mit stockendem Fuß, vorwärts gerissen vom Willen, ohne Erklärung und ohne Gruß in ein fernes Land.
Das war Kurt Tucholsky aus. Wenn eine Regierung wechselt, dann blickt alles auf den Präsidenten oder den Bundeskanzler und die Minister. Aber dahinter steckt ja noch viel mehr. Jeder Abgeordnete hat seine persönlichen Mitarbeiter, macht der Karriere, folgen sie ihm, stürzt er ab, stürzen sie mit ab. Ähnlich ist die Situation in den Ministerien. Politische Beamte können ohne Angabe von Gründen in den Vorruhestand versetzt werden. Das ist jetzt nicht die schlimmste Strafe, man bekommt sein Gehalt weiter. Aber es gibt auch viele, viele Mitarbeiter, die nach der Wahl um ihre Jobs wirklich bangen müssen. Für jeden Einzelnen kann das ein sehr schmerzhafter Übergang werden, vielleicht auch in die Arbeitslosigkeit. Deshalb geht regelmäßig vor einer Wahl die wundersame Beförderungswelle um. Rechtzeitig noch schnell ein paar sichere Pöstchen schaffen. Hier ein paar Beispiele.
zum Ende der Kohl-Ära. 1998 soll die CDU-FDP-Koalition mit der Aktion Maulwurf zahlreiche Mitarbeiter in bessere Positionen bzw. in bessere Gehaltsstufen befördert haben. Um fast 1500 Mitarbeiter sei es gegangen, berichtete das Magazin Der Stern. Das Ziel sei aber nicht nur gewesen, den Mitarbeitern einen Plus auf dem Konto zu ermöglichen. Die Opposition warf der Kohl-Regierung seinerseits vor, vor allem schnell noch einige Mitarbeiter zu Unterabteilungsleitern befördert zu haben. Der Clou? Diese kann eine neue Regierung nicht einfach in den Ruhestand schicken. Der nachfolgenden rot-grünen Regierung sollte es mit den CDU-treuen Beamten also besonders schwer gemacht werden, deren Politik durchzusetzen.
2005 vor den vorzeitigen Bundestagsneuwahlen.
Sehr umstritten war auch die Beförderung von mehr als 120 Mitarbeitern des damals SPD-geführten Gesundheitsministeriums von Ulla Schmidt. Mit der Beförderung sollten aber ausgebliebene Gehaltssteigerungen ausgeglichen werden, verteidigt damals eine Sprecherin die Entscheidung.
Das ist im Moment, was jetzt erfolgt, auch eine unzulässige Skandalisierung auf dem Rücken wirklich von diesen kleinen Leuten, und in den allermeisten Fällen unterliegen diese Beförderungen der Zustimmung des Personalrates.
Der Streit um die Beförderungen landete sogar vor Gericht, denn Ulla Schmidt ging gegen die Darstellung der Bild-Zeitung gerichtlich vor. Die schrieb, dass diese Beförderung tatsächlich schnell noch vor der Bundestagswahl eingetütet wurde und eher dem Prinzip der Vetternwirtschaft entsprach. Schmidt gewann übrigens den Prozess gegen die Bild-Zeitung.
2013 zum Ende von Schwarz-Gelb.
9 Monate vor der Bundestagswahl leuchtete die Aktion Abendsonne offensichtlich auch für einige Mitarbeiter der damals regierenden CDU-FDP-Koalition. Besonders der Ex-FDP-Wirtschaftsminister Philipp Rösler soll einige Posten neu verteilt haben. Der Spiegel berichtete in dieser Zeit, dass unter anderem sein Chefstratege, der nur Angestellter des öffentlichen Dienstes war, zu einem Beamten auf Lebenszeit befördert wurde. Auch Röslers Büroleiterin soll mehrfach befördert worden sein.
2013 vor den hessischen Landtagswahlen.
Auch im hessischen Landesparlament gab es Aufregung um eine Aktion Abendsonne.
Sie haben auf den letzten Meter dieser Legislaturperiode noch dafür gesorgt, Ihre Getreuen zu versorgen zu Lasten des Steuerzahlers. Das ist schäbig und das hat mit bürgerlichem Anstand nichts zu tun, meine Damen und Herren.
Wetterte im Februar 2013 der Grünen-Geschäftsführer Matthias Wagner und wendete sich damit an die Adresse von CDU und FDP. Es ging unter anderem um die schnelle Verbeamtung von 2 Pressesprechern. Vor den Wahlen im September 2013 sollen auch weitere Mitarbeiter des FDP-geführten Wirtschafts- und Justizministeriums schnell noch befördert worden sein. Unzulässig sind solche Vorgänge übrigens nicht. Zumindest muss ganz offiziell beispielsweise die Personalkommission zustimmen. Es geht eher ums Geschmäckle einer solchen Entscheidung vor einer Wahl, meint der Präsident des Hessischen Rechnungshofs, Walter Wallmann.
Man kann Menschen auch fürchterlich Unrecht tun auf diese Art und Weise, denn es kann ja sein, jemand ist einfach, sag ich mal, von der Leistung, von allem her dran, befördert zu werden. Ob das politisch klug ist, das mögen andere entscheiden.
Katharina Wilhelm über das wundersame Beförderungskarussell vor den Wahlen. Schauen wir jetzt auf einen profilierten deutschen Politiker, der bald aus seinem Amt scheiden wird, wenige Wochen nach Obama. Oh, der Vergleich wird ihm bestimmt gefallen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist zu höherem berufen. Er soll der neue Bundespräsident werden. Die Mehrheit der Großen Koalition in der Bundesversammlung wird es schon richten. So steht also auch das Auswärtige Amt vor einem Wechsel. Natürlich wird Steinmeier seinem Nachfolger nicht so ein faules Ei hinterlassen, wie Obama das gerade tut. Denn erstens ist sein potenzieller Nachfolger ja auch von der SPD. Und zweitens, was für ein faules Ei könnte er überhaupt legen? Wie groß ist das Gewicht des deutschen Außenministers heutzutage eigentlich noch? Das weiß Stefan Cornelius. Er ist der Chef der Abteilung Außenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob er eigentlich gerne Außenminister wäre.
Ich glaube nicht, weil Außenminister ist dann doch ein recht undankbarer Job. Ich mache keine politische Karriere, aber ich glaube, dass Außenminister so auf der Liste der Wunschjobs der wenigsten steht, auch im politischen Gewerbe nicht.
Was ist das Undankbare am Job des Außenministers?
Der Außenminister ist ja nicht besonders in der Tagespolitik verhaftet, im Kopf der meisten Menschen nicht wirklich aktiv an der Gestaltung ihres Lebens beteiligt. Das Leben als Außenminister spielt sich in der weiten Welt ab und es die Ergebnisse, das, was er tut, ist doch recht abstrakt. Wie funktioniert Außenpolitik? Wie mache ich das? Was für Erfolge habe ich da? Es ist ganz schwer messbar und vielleicht deswegen ist der Job auch nicht so beliebt.
Aber Frank-Walter Steinmeier ist seit Jahren eigentlich einer der beliebtesten Politiker Deutschlands. Liegt das an ihm persönlich oder liegt das an dem Amt?
Ich glaube, die Deutschen projizieren so einen Wunsch in ihren Außenminister hinein, dass er so eine Art männliche Mutter Teresa ist, die durch die Welt fliegt und den Frieden bringt. Das ist er natürlich nicht. Und gleichzeitig hat Steinmeier auch eine Art entwickelt, eine Form des öffentlichen Auftritts, die ihn sehr sanft erscheinen lässt. Er ist so ein guter Teddybär, der durch die Welt fliegt und der also den Menschen immer das Gute vermittelt. Und natürlich wünschen sie sich das, sie sehen das. Aber zwischen der Wirkung und dem Auftreten und der eigentlichen Leistung im Job, das, was er da auf die Straße bringt an Leistung, da besteht halt ein ganz gravierender Unterschied.
Vielleicht helfen Sie uns. Also noch ist Steinmeier im Amt, aber vielleicht können Sie ja trotzdem mal eine kleine Bilanz ziehen. Kann man sagen, das oder das war sein wichtigster Erfolg?
Naja, Steinmeier war sehr, sehr aktiv eben im ganzen, in der ganzen Nahostvermittlung. Er hat vor allem, und das ist wohl sein größter Erfolg, bei dem Iran-Nuklear-Deal sehr, sehr stark mitgewirkt. Die deutsche Vermittlung war da entscheidend. Er hat auch im Windschatten der Bundeskanzlerin in der Ukraine versucht, die Verhältnisse zu beruhigen. Man muss sagen, er hat viel versucht. Das ist natürlich zum Teil los der deutschen Außenpolitik, dass sie nicht einfach die großen Hebel hat. Es ist aber eben auch Steinmeiers persönliche Linie, dass er sehr, sehr viel präsent ist, überall präsent ist, dass er springt, dass er auch im Schatten der Kanzlerin vielleicht nicht an die ganz großen Fleischtöpfe kommt und dass er dann vielleicht am Ende auch ein Stück weit Gefangener seiner Rhetorik ist und das sogar auch glaubt, was er da sagt.
Wie viel Eigenständigkeit hat er denn als Außenminister gegenüber der Kanzlerin?
Das ist das große Problem der deutschen Außenpolitik, dass die Konstruktion der deutschen Kabinette eben dazu führt, dass der Außenminister eher eine schwache Figur ist. Die Kanzlerin bestimmt die Richtlinien der Politik und mehr noch der Außenpolitik. Gerade in den letzten acht Jahren ungefähr haben wir einen unglaublichen Machtzuwachs der außenpolitischen Rolle der Regierungschefin erlebt. Diese Außenpolitik wird im Kanzleramt gemacht. Sie wird natürlich im Auswärtigen Amt abgestimmt, sie wird auch vom Auswärtigen Amt begleitet, aber dort, wo die Kanzlerin ist, ist keine Bühne mehr für den Außenminister. Das heißt, ihm bleiben nur die anderen Schauplätze, wo sie eben nicht auftritt, aber die großen Themen, die ganzen Krisen der Europäischen Union, der Konflikt über die Ukraine und der Konflikt mit Russland, die Türkei-Problematik, hat alles am Ende die Bundeskanzlerin betrieben und auch maßgeblich in der Hand gehalten. Und der Außenminister hat sicherlich in der Türkei flankiert, auch in Syrien stark flankiert und in Iran, wie ich das vorhin gesagt habe, aber er spielt in diesem Fall die zweite Geige.
Und haben Sie das Gefühl, es hat ihn zermürbt, gerade nach den ganzen Misserfolgen in Aleppo sterben die Menschen, er kann nichts tun, in der Ukraine war es erst ein Erfolg und jetzt schwelt der Konflikt so vor sich hin. Haben Sie das Gefühl, das hat ihn niedergemacht, das hat ihn zermürbt?
Steinmeier ist ein Typ, der eine sehr, sehr dicke Haut hat. Ich glaube, er kann sehr viel ab, aber gleichzeitig hat er natürlich am Ende seine Hilflosigkeit gesehen. Man hat das auch an dieser unglaublichen Umtriebigkeit erkennen können, mit der er durch die Welt gejagt ist und seine Appelle losgelassen hat und die Bitten und die Vorwürfe. Aber gleichzeitig hat der große Hebel eben gefehlt. Zermürbt hat es ihn wohl nicht, aber er hätte sich sicherlich mehr Erfolge gewünscht.
Natürlich würde Steinmeier nie zum Abschied sagen, ach leckt mich doch. Denkt er es vielleicht?
Das glaube ich nicht. Steinmeier ist ein sehr, sehr, ich sag's mal pathetisch, staatstragender Mensch. Er ist ein Mann, der seine Verantwortung durchaus sieht. Er weiß, wie leicht ein Staatswesen, auch das deutsche Staatswesen, ins Wanken gebracht werden kann. Er hat hohe Sorge vor der Instabilität der Welt. Und man kann ja durchaus auch, wenn man nur von der Seitenlinie Außenpolitik betrachtet, zurzeit weiche Knie bekommen. Wenn man das direkt als Mittelstürmer tut, glaube ich, braucht man schon ein ziemliches Gerüst, um das auszuhalten. Das hat er schon. Aber die Welt ist nicht besser geworden während seiner Amtszeit, was nicht an ihm liegt, aber was ihn sicherlich auch nicht mit Freude erfüllt.
Könnte das vielleicht auch der Grund sein, warum sich Steinmeier ins Schloss Bellevue wegloben lässt? Raus aus der Tagespolitik der Zermürbenden und mehr Unabhängigkeit von der Kanzlerin?
Naja, Steinmeier ist natürlich auch ein Pragmatiker der Macht und er weiß, welche Optionen er hat und welche er nicht hat. Bundespräsident ist jetzt erstmal nicht das schlechteste aller Ämter in Deutschland. Das ist das höchste Amt, wenn auch repräsentativ, aber man hat Einfluss, indem man sein Wort erhebt, indem man Reden hält, indem man zum richtigen Zeitpunkt das Richtige sagt. Er wird sicherlich auch in seiner Erfahrung als Außenminister eine stärkere Rolle im Spiel Deutschlands mit der Welt übernehmen. Und gleichzeitig musste er ja ganz realistisch anerkennen, seine Zeit als Außenminister war möglicherweise abgelaufen. Sowohl in der SPD wie auch in einer potenziell nächsten Koalition war es extrem unwahrscheinlich oder zumindest fraglich, ob Steinmeier nochmal in ein Ministeramt
geraten würde, ob er vor allem nochmal das Außenministerium bekommen würde. In der SPD gibt es jetzt mit Martin Schulz eine starke Konkurrenz. Die Gunst von Parteichef Gabriel liegt nicht unbedingt bei Steinmeier. Er hat häufig genug gegen den Außenminister gearbeitet. Und ob die SPD überhaupt nach einer nächsten Bundestagswahl nochmal in eine Koalition möchte als Juniorpartner, sei mal dahingestellt. Das muss die Partei noch mit sich abmachen. Also da ist der Spatz in der Hand besser als irgendeine Taube auf dem Dach. Und ganz nebenbei, der Spatz-Bundespräsident ist ja so schlecht nicht.
Wenn das ein Spatz wäre. Also das heißt, unterm Strich glauben Sie, der Abschied wird ihm leicht fallen?
Ich glaube, er kann sich darauf freuen, was er da tut. Das ist doch durchaus eine Erfüllung eines Politikerlebens, wenn es am Ende im höchsten Staatsamt mündet. Er hat lange genug dem Staat gedient, wenn ich das nochmal pathetisch sagen darf. Er war so viele Jahre Minister, Kanzleramtsminister. Für so jemand ist die Struktur eines Staates, der Aufbau, auch die Ämter des Bundespräsidentenamts, das ist nicht irgendwas, das ist wichtig. Und ich glaube, wir sollten das auch alle vielleicht versuchen, so zu sehen. Denn wir sehen im Moment häufig genug in der Welt, wie schnell andere Staaten instabil werden können. Und insofern ist Steinmeier doch sozusagen als Vater der Stabilität im Bundespräsidialamt gar nicht so falsch.
Das war Stefan Cornelius, Chef der Abteilung Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Nun, Frank-Walter Steinmeier ist nicht so der große charismatische Redner, das wissen wir. Sein Abschied aus dem Auswärtigen Amt wird nicht so emotionsgeladen sein. Deshalb machen wir jetzt mal einen kleinen Vorschlag. Vielleicht sollte er besser diese Abschiedsworte hier wählen. Eugen Roth, der Abschied.
Ein Mensch, der fort muss, was oft schmerzlich, nimmt von dem Freunde Abschied, herzlich. Sie drücken mannhaft sich die Hände, fast werden beide weich am Ende, indem sie auseinandergehen. Wann werden wir uns wiedersehen? Nach Jahr und Tag in fernem Land? Nein, gleich am nächsten Zeitungsstand. Sie ziehen, schon verschämt, den Hut, nochmals Ade und mach es gut, und gehen der hierhin und der dort in ganz verschiedener Richtung fort. Doch ist's damit nicht abgetan. Man trifft sich in der Straßenbahn, wo selbst man sich quer durch die Stadt im Grund nichts mehr zu sagen hat. Der Mensch, bevor er nun verreist, hätt gern noch irgendwo gespeist. Doch wie er so den Raum durchstreunt, wer sitzt dort schon? Sein guter Freund. Der Mensch davon nicht sehr entzückt, hat still und großlos sich gedrückt und hat nur durch die Flucht vermieden, sich noch einmal verabzuschieden. Moral, wenn's schon mit Schmerz sein muss, dann einmal Lebewohl und Schluss.
Genauso wird es Steinmeier bestimmt auch machen. HR2 Kultur der Tag. Sagt zum Abschied leise, leck mich. Das werden Sie mit Sicherheit nicht gesagt haben, aber Ihre Haltung ist mit diesem Ausspruch ganz gut beschrieben. Die Rede ist jetzt von so manch einem EU-Kommissar. Auch bei denen hat so manch einer ein Abschied einen bitteren Nachgeschmack, weil sie eben nicht abwarten können und gut bezahlte Industriejobs annehmen, obwohl sie doch eigentlich aus Gründen der politischen Hygiene eine Übergangszeit einhalten sollten. Und das hat Folgen.
So einfach rein in die EU-Kommission kommt keiner. Schlangen vor den Sicherheitsschleusen, grimmige Herren in Schwarz tasten die Besucher ab. Bald wird sich auch ein Mann einreihen müssen, der mal der Wichtigste hier war. Wenn die Sicherheitsleute also in Zukunft einen schimpfenden Herrn vor sich haben, der zwischen Besuchergruppen wartet und seine Taschen leeren soll, dann handelt es sich wohl um den ehemaligen Kommissionspräsidenten Barroso. 10 Jahre lang an der Spitze der EU-Kommission, Vorgänger von Jean-Claude Juncker. Bisher wurde ihm hier der rote Teppich ausgerollt. Er wurde von freundlichen Damen mit Handschlag begrüßt. Privilegien, auf die Barroso jetzt verzichten muss. Einer der Privilegien war die Begleitung durch Protokollbeamte auch für ehemalige Kommissionschefs, erklärte ein EU-Sprecher unlängst mit sichtlichem Vergnügen am Detail. Jetzt muss er eben den Weg nehmen, den alle nehmen müssen. Denn Barroso wird in Brüssel nicht mehr als Elder Statesman behandelt, als Staatsmann mit Format, dem stilvolle Behandlung auch im Ruhestand gebührt, sondern genauso wie gewöhnliche EU-Touristen aus Meppen oder Marburg, dazu aber auch noch unfreundlich. Es ist sinnvoll, dass jemand, der den Auftrag hat, eine Firma zu repräsentieren, als Lobbyist behandelt wird. Es gibt hier strenge Regeln, die befolgt werden müssen. Die Firma, die Barroso repräsentiert, ist keine Unbekannte. Es handelt sich um die Investmentbank Goldman Sachs. Sein Nachfolger Jean-Claude Juncker sieht hier einen Interessenkonflikt. Die künftigen Brüssel-Besuche könnten für Barroso also zu einer peinlichen Angelegenheit werden. Denn zu ehemaligen Treffen wollte Barroso eigentlich oft kommen. Das sind Treffen, bei denen Juncker und seine Vorgänger über wichtige politische Fragen sprechen sollten und nicht über irgendwelche Geschäftsszenarien. So etwas hat es für ehemalige EU-Spitzen noch nicht gegeben. In Brüssel weht ein anderer Wind. Immerhin, eines kann man Barroso zugutehalten, er kassiert nicht doppelt. Anders als viele seiner Kollegen, die kassieren doppelt. Vor 40 Jahren wurde ein komfortables Übergangsgeld für EU-Kommissare geschaffen. Wer ausscheidet, bekommt bis zu 3 Jahre lang etwa die Hälfte des Grundgehalts. Das liegt heute bei etwa 20.000 Euro. Damit die Kommissare ihr Wissen nicht gleich in den Dienst der Wirtschaft stellen und die Seite wechseln. Für die neuen Kommissare unter Jean-Claude Juncker gilt diese Uraltregelung nicht mehr. Aber die Altfälle profitieren davon. 16 ehemalige Kommissare, die noch unter Barroso dienten, bekommen seit 2014 pro Kopf rund 100.000 Euro pro Jahr, vor Steuern. Auch wenn sie längst in die Wirtschaft gewechselt sind. Der ehemalige belgische Handelskommissar Karel de Gucht kommt sogar auf 125.000 Euro, zusätzlich zum Einkommen aus 3 Jobs, unter anderem im Aufsichtsrat eines Stahlkonzerns. 2 Kommissare, einer aus Polen und ein weiterer aus Italien, waren nur 3 Monate im Amt und bekommen trotzdem Übergangsgeld, dank der großzügigen Altfallregelung. Die aktuelle EU-Kommission hatte die peinliche Liste eigentlich nicht herausrücken wollen. Die Wochenzeitung Die Zeit bekam sie trotzdem, nachdem sie androhte, die Herausgabe vor dem Europäischen Gerichtshof zu erzwingen.
Wenn ehemalige EU-Kommissare in die Wirtschaft wechseln, ohne Rücksicht auf die Übergangsregeln. Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Auch große Konzerne müssen in der Lage sein, schmerzhafte Übergangsprozesse zu überstehen. Zum Beispiel, wenn die Nachfrage einbricht, wenn man eine technische Innovation verschlafen hat oder aber, weil man einen selbstverschuldeten Betrugsskandal ausbaden muss. Damit wären wir bei VW. Oliver Sträter ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Kassel. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Behrendt.
Was macht das mit den Mitarbeitern eines Konzerns, wenn der Arbeitgeber monatelang in den Betrugsschlagzeilen steckt?
Ja, zunächst einmal ist das für die Mitarbeiter natürlich keine schöne Sache, weil sie sich natürlich auch im Privatleben dann intensiv mit ihren Freunden und Bekannten mit dem Thema auseinandersetzen. Und was für eine Organisation dann eben wichtig ist, dass sich da Mitarbeiterschaft, mittleres Management und Führungsebene nicht auseinander dividieren. Und das ist ein ganz sensibler Punkt, worauf die Firmenleitung in VW achten muss.
Gerade bei VW, VW-Mitarbeiter waren immer stolz auf ihren Konzern. Hat sich das durch den Skandal geändert?
Ich denke, dass sich das nicht geändert hat. Man muss jetzt nur aufpassen, dass es nicht sich noch weiter verschlechtert oder in irgendeiner Form dann die Stimmung noch weiter kippt. Dann würde es sich da allerdings verschlechtern. Im Moment, denke ich, hat VW noch gute Chancen, die Kurve zu kriegen und auch durch die entsprechenden Maßnahmen hier die Wandlung erfolgreich hinzubekommen. Das hängt aber davon ab, wie eben jetzt auch mit dem Vertrauensverhältnis zwischen Mitarbeiterschaft und Führungsriege umgegangen wird.
Bis heute ist ja eben nicht richtig geklärt, wer nun genau für diesen Skandal verantwortlich ist, wer genau den Betrug veranlasst hat. Das soll eine amerikanische Kanzlei recherchieren. Die werden noch Monate brauchen. Wie sollte der Konzern mit dieser ungewissen Phase dann umgehen?
Also ich denke, man sollte dort einen systemischen Blick auf diese ganze Sache werfen. Die Juristen werfen ja normalerweise einen Personen- oder an juristischen Personen geknüpften Blick auf das Problem. Wir von der psychologischen Seite versuchen, das systemisch zu sehen. Das heißt also, die ganzen Beiträge der ganzen unterschiedlichen Player, die in dem Gesamtsystem der Abgasuntersuchungen eine Rolle spielen, mit zu betrachten. Da gehört natürlich zum Beispiel auch das politische System hinein mit den Toleranzen bezogen auf die Prüfprozeduren und Ähnliches und das durchaus auch als Hinweis nehmen, wie sich die Organisation dann bezogen auf dieses Gesamtsystem dann besser aufstellen.
Ach, das heißt, Sie sehen auch eine politische Mitverantwortung?
Ja, wir haben es ja auch in den Medien auch schon hinlänglich diskutiert, dass eben auch die Frühprozeduren doch relativ viel Spielraum gelassen haben, schon über Jahre und Jahrzehnte. Und dieser Spielraum wird natürlich dann auch von Organisationen genutzt. Das ist ja auch ganz legitim und auch ganz von den Organisationen dann durchaus auch eine Sache, die sie dann auch versuchen auszuschöpfen. Und wenn man das dann in Kombination mit einer vielleicht überambitionierten Zielstellung einer Organisation, hier in dem Fall konkret dann auch Weltmarktführer auf dem, in dem Bereich der Automobilindustrie zu werden, kombiniert, dann kann durchaus auch mal so ein Szenario kommen. Aber das heißt nicht, dass sozusagen die Organisation alleinig das Problem ist, sondern wir sehen das, wie gesagt, als Gesamtproblem eines gesamten Systems.
Also Sie meinen damit, wenn Verkehrsminister Dobrindt striktere und klarere Regeln gemacht hätte, so und so hat die Abgasprüfung zu laufen, dann hätten die Menschen, die den Betrug organisiert haben, einfach weniger Möglichkeiten gehabt?
Dann hätten sie klarere Signale gehabt, dass eben bestimmte Sachen gar nicht in Frage kommen. Und dort dann auch eben vielleicht auch gar nicht diese Idee dann weiter umgesetzt. Genau.
Also bis hierhin und nicht weiter. Wenn man eine Krise geschickt nutzt, dann kann man ja auch gestärkt daraus hervorgehen. Was also könnte VW jetzt tun?
Also das Wichtigste in so einem Wandlungsprozess ist, dass man von der psychologischen Seite versteht, dass man nun Altes aufgeben muss, bevor man Neues angeht. Ganz oft wird in so einem Wandlungsprozess unterschätzt, wie schwer es für uns Menschen ist, Althergebrachtes aufzugeben und dort dann eben auch diese Dinge zu wandeln und sich nicht dort an diesen Dingen zu verhaften und in der Vergangenheit zu schwelgen. Und dieses alte Aufgeben, das ist eine ganz wichtige Phase im Wandlungsprozess, den wir als allererstes sehen im Bereich der Psychologie, um eben Reaktanz und Resistenz von Mitarbeitern oder auch vom mittleren Management zu vermeiden. Und das ist ein ganz wesentlicher Schritt, den ich bisher aber noch nicht so sehe, wie er gerade umgesetzt wird.
Ja, also Winterkorn ist gegangen, Müller ist gekommen, da ist es jetzt, das reicht nicht. Was müsste noch passieren an altem Aufgeben?
Ja, und man muss die Mitarbeiterschaft auch entsprechend mitnehmen und auch dieses Aufgeben hängt ja auch sehr stark mit dem Selbstwert und dem Stolz der Mitarbeiter zusammen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich habe jetzt Jahre, Jahrzehnte Verbrennungsmotoren gebaut, möchte jetzt E-Mobilität auf dem Markt platzieren. Da muss ich natürlich die Mitarbeiter mitnehmen. Das heißt, sie müssen irgendwie die ganze Qualifikation, das ganze Selbstverständnis der Mitarbeiter bezogen auf das, was ist denn eigentlich ein Auto, abbauen, nämlich die Verbrennungstechnologie und dann eine neue Technologie aufbauen. Und ganz oft wird eben dieser erste Schritt des Abbauens unterlassen und damit tun sich dann Organisationen so schwer, denn eben den Wandel auch erfolgreich durchzuführen.
Genau, das ist ja das Problem bei VW. Also alle Experten für Verbrennungsmotoren, und seien sie noch so gut, werden in ein paar Jahren nicht mehr gebraucht werden. VW hat ja offensiv reagiert. Man hat gesagt, man will die Elektromobilität aufbauen. Es soll auch keine betriebsbedingten Kündigungen geben, aber man will trotzdem 30.000 Stellen abbauen. Das ist natürlich auch eine Ansage erstmal für die Mitarbeiter.
Das ist eine Ansage und das ist natürlich auch eine schwere Ansage bezogen auf das ist genau der Punkt, den ich mit mitnehmen meinte. Es ist eben nicht so, dass man die alten Mitarbeiter und deren Qualifikation aufgibt, sondern dass man sich schaut, wie kann ich den Wandlungsprozess jetzt so gestalten, dass ich eben maximalen Transfer habe von der Mitarbeiterschaft. Denn ich glaube, es wäre auch ein Trugschluss, dass man sagt, man braucht einfach das althergebrachte Wissen noch nicht mehr. Man braucht es sicherlich noch und sei es nur in Detailfragen, aber indem man dann eben das pauschal abtut und sagt, wir gehen jetzt neue Wege, ohne das alte Wissen zu erhalten, dann geht man natürlich einen gefährlichen Weg im Wandlungsprozess.
Aber wie mache ich aus einem Experten für Abgastechnik einen Experten für Batterietechnik?
Ja, da ist natürlich die Kreativität der Führungsriege gefragt. Was sind denn die Kompetenzen? Es sind ja nicht nur technologische Kompetenzen, es sind auch soziale Kompetenzen, Managementkompetenzen, die hier unter Umständen gebraucht werden. Und wenn ich jetzt die Mitarbeiter nicht entsprechend mitnehme, dann verliere ich natürlich auch diese. Und dann habe ich dann auch entsprechend unter Umständen größere Probleme, beispielsweise die neue Technologie auf dem Markt zu platzieren oder mit Zulieferern zu verhandeln oder ähnliches. Also ist von daher gesehen, denke ich, muss man da den Wandlungsprozess psychologisch sinnvoll gestalten, damit man eben dieses Wissen nicht auch verliert.
Oliver Sträter ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Kassel. Herzlichen Dank. Ja. Für alle Mitarbeiter, deren Job jetzt möglicherweise gefährdet ist, die Angst haben, dass sie bald gestrichen werden, vielleicht diese Zeilen hier? Nee, diese besser nicht.
Es ist besser so. Reich mir die Hand. Wir wollen froh und lachend voneinander gehen. Wir würden uns vielleicht nach Jahren nicht mehr so gut wie heute verstehen. So lass uns bis auf Wiedersehen ein reines, treues Bild bewahren. Du wirst in meiner Seele lesen, wie mich ergreift dies harte Wort. Doch unsere Freundschaft dauert fort und ist kein leerer Traum gewesen, aus dem wir einst getäuscht erwachen. Nun weine nicht, wir wollen froh noch einmal miteinander lachen. Es ist besser so.
Das war Joachim Ringelnatz. Es ist besser so. Blicken wir zum Schluss noch einmal nach vorne auf das kommende Jahr. Das wird ein Wahljahr unter verschärften Bedingungen. Es wird uns Diskussionen bescheren, von denen wir bisher nur einen Vorgeschmack haben. Denn in dieser Woche ist ja leider genau das passiert, was Sicherheitsexperten schon lange befürchtet haben. Wir hatten diesen Terroranschlag in Berlin. Wir sind noch in der Trauer gefangen. Was wird eben nach der Trauer kommen? Olaf Sundermeier ist Journalist und Sicherheitsexperte. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Welche Folgen wird dieser Anschlag auf den kommenden Wahlkampf haben?
Das zeigt sich jetzt schon ganz deutlich. Ich bin gestern Abend auf einer sogenannten Mahnwache vor dem Kanzleramt, vor dem Bundeskanzleramt gewesen, wo sich hochrangige AfD-Funktionäre, unter anderem Alexander Gauland, Bundesvize Alexander Gauland und der thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke, gemeinsam mit zahlreichen Mitgliedern der rechtsextremistischen Identitären und mit dem Stellvertreter von Pegida-Anführer Lutz Bachmann, Siegfried Debritz heißt er, das ist jemand, der den Sicherheitsdienst dort bei Pegida anführt mit Hooligans, gemeinsam versammelt haben, um genau dieses Thema zu missbrauchen, zu instrumentalisieren. Sie haben all die Wochen uns immer wieder erzählt, wenn man mit AfD-Funktionären gesprochen hat, ich komme regelmäßig mit denen zusammen bei meiner Arbeit, dass sie immer gesagt haben, warten Sie mal auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr, was da alles noch passieren kann. Ein denkbarer Terroranschlag zum Beispiel würde die gesamte politische Lage in Deutschland möglicherweise in ihre Richtung drehen. Darauf hoffen sie. In Berlin gehen die Leute damit ein bisschen zögerlich rum. Da verfängt dieser Populismus nicht unbedingt. Aber die AfD setzt ganz deutlich darauf, zum Beispiel auch Alexander Gauland, der ein Direktmandat für die AfD in der Stadt Frankfurt-Oder erreichen will. Und dort sind andere Stimmen zu hören. Ich habe dort mit Leuten gesprochen, die sagen, seht mal da, die AfD hat immer recht gehabt, jetzt ist genau das passiert, was sie prophezeit hat, dass nämlich Flüchtlinge hier Terroranschläge verüben. Und somit wird das Thema Sicherheit nicht nur über diesen Terroranschlag, auch über die Ereignisse Silvesternacht Köln im vergangenen Jahr, die steigenden Kriminalitätszahlen und so weiter, den Wahlkampf im kommenden Jahr sicherlich mitbestimmen, weil das Sicherheitsgefühl in Deutschland insgesamt nicht erst seit dem Montag hier auf dem Breitscheidplatz in Berlin seit den Ereignissen, sondern insgesamt in den vergangenen Monaten drastisch gesunken ist.
Und es ist ja nicht nur die AfD, die das thematisiert, sondern auch Herr Seehofer sprach von Nachjustieren. Dieser Anschlag zeigt ja, wie verletzlich unsere moderne Gesellschaft ist. Also eine Frage muss man schon stellen. Was brauchen wir an Sicherheit?
Na, wir haben es ja mit verschiedenen Dingen zu tun. Wenn wir zum Beispiel mal auf die ganz einfache Alltagskriminalität schauen, Eigentumskriminalität, dort, wo die meisten Menschen unmittelbar betroffen sind, Wohnungseinbrüche, Hauseinbrüche, Taschendiebstähle, Fahrraddiebstähle oder zum Beispiel die Computerkriminalität oder das sogenannte Phishing, wo den Leuten im Prinzip die PIN-Nummer von ihren Bankkarten entlockt wird, um dort das Geld von dem Konto zu holen. Das sind alles Delikte, die fast straflos bleiben in Deutschland. Jemandem schon mal das Fahrrad gestohlen wurde oder dem in die Wohnung eingebrochen wurde, der weiß, dass es kaum Aussicht auf Erfolg gibt, so etwas aufzuklären. Die Quote bei der Aufklärung zum Beispiel der Taschendiebstähle liegt hier in Berlin bei 4% und sie steigen von Jahr zu Jahr in die Zahlen von Zehntausenden. Und da sind die Leute einfach, die erwarten nach einer Lösung und sagen, der Staat muss seine ureigenste Aufgabe lösen, nämlich für die Sicherheit der Menschen zu sorgen. Und das passiert bislang nicht. Wenn man dann mit Sicherheitsexperten spricht, mit einzelnen Politikern oder auch den Köpfen der Polizeigewerkschaften der unterschiedlichen, die sagen, alle Sicherheit kann man kaufen. Natürlich ist es eine Frage von politischer Priorität, wofür das Geld aus dem Bundeshaushalt ausgegeben wird. Und bislang und auch aus den Landeshaushalten wurde drastisch bei der Polizei gespart in den vergangenen Jahren. Und da sieht man jetzt schon einen Umkehrschluss, wenn beispielsweise sogar die Grünen in Nordrhein-Westfalen mit einem Mehr an Polizei in den dortigen Landtagswahlkampf ziehen. Dort findet ja im Mai eine Landtagswahl statt.
In Madrid und in London hat es in den letzten Jahren ja auch Anschläge gegeben. Interessant finde ich, in London wurde danach die Videoüberwachung massiv ausgeweitet, in Madrid aber meines Wissens kaum. Woran liegt das eigentlich?
Wir haben eine ganz unterschiedliche politische Kultur in allen möglichen europäischen Ländern. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland träumen seit langem von einem einem massiven Ausbau der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, an Bahnhöfen, an all solchen neuralgischen Orten, Flughäfen, S-Bahn-Stationen und so weiter. In Berlin zum Beispiel haben wir eine Diskussion über Videotechnik, Videoüberwachung rund um den Alexanderplatz, der hier so ein Hotspot ist, wo Hunderttausende von Menschen jeden Tag diesen Platz überqueren, wo es auch immer wieder zu Kriminalität kommt und so weiter. In England allerdings gibt es eine politische Kultur, die das ganz einfach zulässt. Da spielt Datenschutz nicht so eine große Rolle. Da hat der Datenschutz auch nicht so eine hohe Relevanz und politische Lobby, wie er das in Deutschland hat. Und deswegen lässt sich das nur allmählich durchsetzen. Wir haben Leute von verschiedenen LKAs, auch vom Bundeskriminalamt, auch von Europol in Den Haag nach den Ereignissen der Silvesternacht in Köln gesagt, wo man halt rückblickend die Sache kaum aufklären konnte, weil es keine scharfen Videobilder gibt. Köln hat uns geholfen, um jetzt diese Debatte, diese Sicherheitsdebatte vorwärtsgewandt zu führen, auch um Videotechnik. Und diese Debatte ist im vollen Gange und ich habe den Eindruck, dass die Widerstände dagegen, die politischen Widerstände, deutlich sinken mit jedem Großereignis, was im Prinzip, wo den Leuten im Prinzip klar wird, dass die Aufklärung, dass es der Aufklärung helfen würde, wenn man gute Videobilder hätte.
Andere Länder haben viel mehr leidvolle Erfahrungen im Umgang mit Gewalt und Terror, also Israel zum Beispiel. Da ist es selbstverständlich, dass die Tasche kontrolliert wird, wenn man ins Einkaufszentrum geht oder ins Café. Müssen wir uns jetzt an solchen Ländern orientieren und von Israel lernen?
Auch. Also Israel gilt mittlerweile in Sicherheitskreisen schon seit den Anschlägen, ja, kann man sagen, im vergangenen Jahr in Paris, dann später auch in Brüssel, wird das Beispiel Israel immer wieder angeführt bei Debatten, Gesprächen zwischen Sicherheitspolitikern, Polizisten, Staatsanwälten und so weiter. Also man nimmt sich ein positives Beispiel an Israel, aber auch an Frankreich, weil man einfach konsternieren muss, dass die Franzosen ein Erfahrungslernen haben. Das heißt, die französischen Sicherheitsbehörden haben Erfahrung mit Situationen, die man jetzt in Berlin erst am Montag erstmalig erfahren hat mit so einem Terroranschlag. Aber das Interessante an Israel ist ja, wenn man mal mit einem Flieger, ich war vor einigen Monaten, bin ich nach Tel Aviv geflogen mit einer Maschine von Berlin-Schönefeld, zahlreiche Deutsche in der Maschine, ein Publikum, was es überhaupt nicht tolerieren würde, wenn man mit Taschenkontrollen überhäuft wurde oder wenn man nach persönlichen Daten gefragt werden würde. Sobald man in Kontakt mit dem Reiseland Israel kommt, dann wächst die Toleranz, das hinzunehmen, weil man sagt, natürlich, die Gesellschaft in Israel lebt permanent unter einer akuten Bedrohung und da müssen wir unsere Freiheitsrechte automatisch mal ein bisschen zurückstellen, weil die Bedrohungslage dort akut ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier keine Zustände wie in Israel bekommen in absehbarer Zeit, aber dass die Toleranz der Menschen mit Kontrollen, alleine diesen Kontrolldruck auszuhalten, größer werden wird.
Das heißt, Fazit, wir müssen im nächsten Jahr einfach damit umgehen, dass das Thema Sicherheit wichtiger werden wird und der Widerstand dagegen nachlässt.
Ich vermute, dass das Thema Sicherheit einer der zentralen Themen nicht nur im Bundestagswahlkampf werden wird, sondern schon vorher. Wir haben neben Nordrhein-Westfalen noch Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und im Saarland. Dann haben wir den Druck durch die rechtspopulistische AfD und da muss man ganz ehrlich sagen, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Natürlich hat die Sicherheitsdebatte, die von Akteuren anderer politischen Parteien geführt werden, auch damit zu tun, dass sie den deutlichen Druck von rechts spüren, wenn zum Beispiel mehr Polizisten gefordert werden, wenn alle diese Dinge gefordert werden, die rational, logisch, inhaltlich erstmal vielfach richtig sind, die aber deswegen auch einen höheren politischen Druck im Prinzip vermitteln, weil man einfach sich durch die AfD bedroht wird. Und je stärker die AfD wird, desto schärfer wird sicherlich auch diese Sicherheitsdebatte geführt werden.
Der Journalist und Sicherheitsexperte Olaf Sundermeier, vielen Dank.
Danke.
Zeiten des Übergangs in eine ungewisse Zukunft sind nicht einfach und die Ungewissheit, die finden wir heute an allen möglichen Stellen. Das wollten wir heute zeigen, ohne uns völlig zu verunsichern. Mein Name ist Uwe Berndt. Ich sage zum Abschied leise einen schönen Abend noch.